Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verehrte liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom und liebe Schwestern und Brüder, die mit uns über Rundfunk, Fernsehen oder Internet verbunden sind. Wenn wir eine Hitliste aufstellen würden der beliebtesten Texte des Neuen Testamentes, dann hätte unser heutiges Evangelium vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater sicherlich Chancen, den Platz 1 einzunehmen. Wir kennen es alle in- und auswendig und haben es häufig gehört. Und es ist wirklich ein wunderbarer Text. Ein Theologe sagte einmal, wenn uns vom Neuen Testament nichts erhalten geblieben wäre, bis auf dieses Evangelium, so hätten wir doch schon mit diesem Evangelium wesentliche Aussagen über unseren Glauben, über die Sendung Jesu Christi, über die Erlösung. Und in der Tat, dieses Evangelium ist vielschichtig und es erschließt uns Schlüsselworte unseres Glaubens. Schlüsselworte, die notwendig sind, um zu begreifen, was wir in 3 Wochen an Ostern feiern. Es sind die Worte Sünde, es ist das Wort Umkehr und es ist das Wort Barmherzigkeit. Schauen wir uns diese Worte an. Die Sünde. Der jüngere Sohn zeigt uns, was eigentlich Sünde ist. Zunächst einmal, das Motiv der Sünde ist Spaß. Sündigen macht Spaß. Sonst würde keiner sündigen, liebe Schwestern und Brüder. Die Menschen sündigen weniger aus Bosheit, als dass sie in der Sünde irgendetwas suchen. Glück, Zufriedenheit, Spaß. Und der Teufel ist derjenige, der uns das verheißt. Und zwar jetzt und sofort. Das ist immer seine Masche, das alles jetzt und sofort anzubieten. Was er nicht uns erschließt, sind die Folgen, dass es nur ein sehr kurzweiliger Spaß ist. Und dass es ein Spaß ist, der auf Kosten anderer geht und auch auf Kosten unseres eigenen Seelenheils. Sodann wird deutlich, Sünde ist Trennung vom Vater, Trennung von Gott. Und es geht schleichend, nicht wie ein Fallbeil. Es fängt an, dass sich der Sohn das Erbe auszahlen lässt. Der Vater ist so großzügig und zahlt es ihm aus, er müsste es nicht tun. Er bleibt noch einige Tage beim Vater. Und dann geht er weg. Immer noch ist er in der Nähe. Er könnte umkehren. Vielleicht macht er sich gar nicht bewusst, wie sehr er sich von seinem Vater trennt. Aber er tut es auch nicht, um seinen Vater zu ärgern oder ihn zu beleidigen. Nein, er will eben den Spaß haben und der ist zu Hause und er den für seine Begriffe enge Bedingungen nicht zu haben. Trennung vom Vater. Das bedeutet auch Trennung von anderen Menschen, Isolation. Er hinterlässt seine Familie hinter sich und begibt sich buchstäblich in die Fremde. Und dort erwartet ihn, ein weiteres Kennzeichen der Sünde, eine Scheinwelt. Er hat plötzlich viele Freunde. Er merkt nicht, dass es nur deshalb seine Freunde sind, weil er so großzügig sein Vermögen wegschleudert und sie dieses Vermögen haben wollen. Als er jedenfalls nachher in Not ist, sind diese Freunde alle weg. Sünde führt in eine Scheinwelt. Und der Konsum kann uns so berauschen, zum Beispiel, dass wir gar nicht merken, dass wir davon am Ende nicht glücklich werden. Schauen wir unsere Gesellschaft doch an. Je mehr wir haben, umso glücklicher werden wir. Diese Gleichung geht doch nicht auf. Und schließlich, es wird deutlich, Sünde hat auch immer etwas Selbstzerstörerisches. Der Spaß, die Freude, die in der Sünde liegt, ist eine verbrauchende, ist eine zerstörerische. Jede Sünde macht abhängig von anderen Sünden. Wer zum Beispiel nicht in der Lage ist, seine eigenen Leidenschaften zu meistern, der wird eben bald von seinen Leidenschaften eingefangen. Wer ungezügelt seine Gier laufen lässt, der wird von dieser Gier aufgefressen. Sünde hat immer etwas Selbstzerstörerisches. Ja, unter dem Blickwinkel der Ewigkeit aus betrachtet, ist das Eigentliche der Sünde auch die Selbstzerstörung des Gotteskindes, das eben damit sein Gotteskindsein kaputt macht und auf ewig in Gefahr bringt. Schauen wir uns nur zum Beispiel an, die Mörder von Edith Stein. Edith Stein ist eine Selige, sie hat das Paradies gefunden. Haben es die Mörder gefunden? Am Ende zieht die Sünde immer den Kürzeren. Sünde. Ein zweites wird deutlich, Umkehr. Eigentlich ist der Sohn aus dem Evangelium ein Glückspilz, denn er begreift, wie seine Situation ist. Er ist ehrlich genug, sich offen im Spiegel zu betrachten und zu sehen, so kann es nicht weitergehen. Ich muss heim, ich muss zurück, ich muss umkehren zu meinem Vater. Er sieht sich in der Realität und er zieht die Konsequenzen daraus. Das tun wir nicht immer so gerne. Das Wort Umkehr, wir kennen es alle und wir uns fallen bestimmt direkt ein Dutzend Leute an, die unbedingt Umkehr nötig hätten. Und wie sieht es mit mir selbst aus? Warum ich? Ich bringe doch niemanden um, ich tue doch nichts Böses, wieso soll ich umkehren? Immer dieser Umkehrruf. Friedrich Nietzsche, der alles andere als ein Kirchenvater war, sagte einmal folgendes Wort. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht gewesen sein, sagt mein Stolz. Schließlich gibt das Gedächtnis nach. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Schließlich gibt das Gedächtnis nach. Liebe Schwestern und Brüder, der Stolz ist in jedem Menschen vorhanden. Niemand kann sich davon freisprechen. Er ist an der Wurzel jeder Sünde. Und dieser Stolz vernebelt meinen Blick auf die Wirklichkeit. Das kann zum Beispiel geschehen, dass ich mein Tun erst einmal verharmlose. Eine faustdicke Lüge wird zu einer Notlüge und zu der fühle ich mich ja immer berechtigt, auch wenn das nicht so ist. Das Lästern über andere, was bis zum Rufmord reicht, wird zum harmlosen Geschwätz in meinen eigenen Augen. Steuerhinterziehung im großen Stil, wieso soll ich Steuern bezahlen, die geben doch ihr Geld falsch aus. Verharmlosung meines eigenen Tuns. Eine andere Weise, wie der Stolz den Blick für die Wirklichkeit vernebeln kann, das ist eine Idealisierung der Gebote. Gebote sind wichtig, natürlich, aber die sind irgendwelche nebulösen Zielgebote. Wer kann sie schon erreichen? Eheliche Treue, schön, wer das erreichen kann, aber dazu kann man doch niemanden verpflichten. Dazu ist der Mensch doch gar nicht in der Lage. Das sind doch ganz idealisierte Gebote. Und das beliebteste Mittel des Stolzes, immer wieder den anderen die Schuld zuzuweisen. Ich bin's nicht gewesen. In der Politik erleben wir das ja tagtäglich, wie wunderbar das funktioniert. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir den Mut, ehrlich zu uns zu sein? Haben wir den Mut, zu unseren Taten zu stehen? Schauen wir in den Spiegel und sind wir ehrlich und rennen nicht vor uns selbst davon, sondern tun wir es wie der Sohn im Evangelium, der die Konsequenz zieht und umkehrt. Und diese Umkehr lohnt sich, denn diese Umkehr führt in die Arme der göttlichen Barmherzigkeit. Das ist das Wunderschöne dieses Evangeliums. Der Sohn kommt nach Hause, er bekennt, was er getan hat und sagt, er ist nicht mehr wert, der Sohn zu sein. Und der Vater nimmt ihn in die Arme. Er gibt ihm einen Ring und Schuhe, Zeichen der Sohneswürde, die er wieder geschenkt bekommt. Und er feiert ein Freudenfest. Und diese Barmherzigkeit richtet sich nicht nur auf den Sünder, der umgekehrt ist, sondern er richtet sich auch an den, der eigentliche Problemfall des Evangeliums ist, der ältere Sohn. Und er sagt ihm, der schmollt und der böse ist darüber, dass so ein Freudenfest für diesen Nichtsnutz gefeiert wird, er sagt ihm, alles was mein ist, ist dein. Du bist immer bei mir. Liebe Schwestern und Brüder, auch das sagt uns Gott. Alles, was mein ist, ist dein und du bist immer bei mir. Die Barmherzigkeit ist das große Geschenk der Gnade Gottes. Aber er kann es uns nur schenken, wenn wir umkehren. Der Sohn hätte dieses Geschenk der Barmherzigkeit nicht bekommen können, wenn er nicht umgekehrt wäre. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, gibt es manchmal ein verzerrtes Verständnis von Barmherzigkeit. Da wird Barmherzigkeit als ein Wegschauen betrachtet, als zu sagen, als eine Aussage nach dem Motto, das ist alles halb so wild, Schwamm drüber, schauen wir nicht hin. Das ist nicht Barmherzigkeit. Wer dem Menschen seine Verantwortung nimmt, der nimmt ihm auch seine Würde. Dass wir in der Lage sind, für unser Tun Verantwortung zu übernehmen, gehört zu unserer Würde. Das bedeutet auch, dass wir in der Lage sind, Schuld auf uns zu nehmen. Und wenn wir umkehren, dann ist eben der Herr da, der uns mit offenen Armen empfängt. Die Barmherzigkeit ist die Antwort Gottes auf unsere Hinkehr zu ihm. Liebe Schwestern und Brüder, geben wir Gott die Gelegenheit, uns seine Barmherzigkeit zu erweisen und lassen wir uns selbst diese Gelegenheit nicht entgehen. Lassen wir uns dieses Freudenfest nicht entgehen. Sünde, Umkehr, Barmherzigkeit, Schlüsselworte unseres Glaubens. Sind nicht nur Schlüsselworte unseres Glaubens, sie sind auch die Wegmarken unseres Weges durch diese Welt. Wir wissen, dass wir Sünder sind. Wir sind zur Umkehr aufgerufen, damit uns Gott mit seiner Barmherzigkeit überhäufen kann. Nirgendwo wird dies erfahrbarer, erlebbarer als in diesem so unbeliebten und doch so wunderbaren Sakrament der Versöhnung, der Beichte. Das Bekenntnis wird zum Lobpreis der Güte Gottes, wird zum Fest der Barmherzigkeit. Geben wir dem Herrn Gelegenheit, uns seine Barmherzigkeit zu schenken. Geben wir ihm die Gelegenheit, uns in die Freude zu führen, damit wir dann am Ende der Tage uns für immer in seinen Händen geborgen wissen, so wie wir das von unserem Johannes Basken jetzt schon glauben und erwarten. Amen.